Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba und mein Element ist Luft.
Wir sprechen heute über die fünfte Folge der fünften Staffel. Sie heißt Es war einmal.
Auf Englisch heißt sie Once Upon a Time in Holodeck. Ja, nur der erste Teil und der andere Teil ist ein sehr bemühter Versuch, auf diesen Tarantino-Film anzuspielen.
Hollywood. Ich dachte auf mehrere andere Filme, die so einen ähnlichen Titel.
Stimmt natürlich, ja. Könnte aber auch heißen Flutter and Trevis' Excellent Adventure. Und wieder mal hat mir das Netflix-Bild ein bisschen die Sache nicht ruiniert, aber so also Gefühle hervorgerufen. Ich sagte schon, wir haben vielleicht in dieser Folge das eine oder andere Schlammbad.
Was war auf dem Netflix-Bild?
Naja, so ein bräunliches, märchenhaftes Szenario mit ein paar bunten Kreaturen. Dafür kriegen wir Majel Barrett diesmal nicht im Schlammbad, sondern nur als Stimme. Sie ist nämlich sie liest das Intro zum Holodeck-Abenteuer, ne, was Naomi Wildman hier erlebt. Also es geht los mit einem Märchen, einem interaktiven Märchen, so könnte man das vielleicht am besten nennen. Und eben Naomi Wildman, die wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen haben, oder täusche ich mich da?
Schon länger nicht mehr und ich habe gelesen, jetzt wurde auch die Schauspielerin ausgetauscht. Wahrscheinlich, weil sie jetzt schon ein bisschen größer ist.
Sehen
wir zum ersten Mal die Naomi Wildman, wie sie dann bis zum Ende der Serie, soweit ich das überblicke, bleibt.
Das heißt, es ist eine Spezies, die sich hier praktischerweise relativ schnell vom Baby zum unterhaltsamen 8-9-jährigen Kind entwickelt und dann aber Plateau.
Genau. Optimal für diese Serie. Ja. Und dieses Märchen spielt in einem...
Bei Wesley hat das nicht so ganz funktioniert.
Bei Alexander auch nicht so gut. Ja, also sie spielt in einem sehr bunten und kontrastreichen Wald, in dem Naomi herumläuft und jemanden ruft. Sie ruft diesen Flutter, der wie eine blaue Person aussieht, die dann aus dem Teich herauskommt. Und wie du schon angedeutet hast, ist das hier so ein Märchen, in dem jeder so einem Element angehört. Das ist also ein Wassermann.
Oh. Er erinnert mich so an Abe aus Hellboy, den Fischmann. Der, glaube ich, wurde der nicht gespielt von Saru sozusagen?
Ich glaube, du hast recht.
Okay, und
also auf jeden Fall so ein, erinnert an mehrere Aquamänner wahrscheinlich, die wie man sie so kennt.
Ein oder mehrere Aquamänner sind im Haus. Aber weil das natürlich die Zukunft ist, haben wir nicht nur die üblichen vier Elemente, also Erde,
stimmt,
Feuer, Wasser und Luft, sondern auch noch Plasma. Natürlich. Was schön ist, weil Feuer ist ja nicht so richtig ein Element. Also wenn du schon, weißt du, wissenschaftlich korrekt arbeitest und sagst so, wir haben einen neuen Materiezustand. Eigentlich sollte das sollten die Aggregatzustände repräsentieren.
Gasförmig.
Stimmt, und einer ist Feststoff und dann gibt's, ja, flüssig, man kann bleiben.
Ja, es erinnert ja auch ein bisschen mit dem Plasma, was ich auch gerade schaue, die Legende von Korra, quasi die Fortsetzung von die Legende von Aang, wo wir auch den Avatar haben, der alle vier Elemente beherrschen kann, in der Originalserie mit Aang, Luft, Feuer, Wasser, Erde. Und dann in der zweiten Serie, die dann zwei Generationen mindestens später spielt, gibt es nicht neue Elemente, aber zum Beispiel sehen wir dann, dass die Feuer beherrschen können, das auch mit Elektrizität können und die Erde beherrschen können, auch Metall beherrschen können, sofern da zumindest, sofern es nicht super sauberes Metall ohne jegliche Rückstände von Erde ist. Und das gefällt mir da auch schon ganz, ganz gut. Das ist so das richtige Maß an wissenschaftlich fantastisch.
Genau, und das Korsett, in das man sich vielleicht reingezwängt hat, dann so ein bisschen auszubeulen. Es erinnert mich auch jetzt, wo du es beschreibst, an X-Men. Wo X-Men ist ja sowieso ein ziemlich bunter Mischmasch aus verschiedenen nicht unbedingt Mythologien, sondern also aus Konzepten eigentlich, ne? Das ist eigentlich total das Überkonzept, dass halt Fantasy und Religion und Physik und Superheldenkram und sowas vereint. Und dann ist es manchmal halt super exakt, ne? Also zum Beispiel wie Magneto, bestimmte metallische Sachen manipulieren kann, und dann fällt uns ja ein, oh, warte mal, in der Erde ist ja auch ganz viel Metall, gerade wenn es halt praktisch sein könnte, ne? Und dann gibt es halt Leute, die den Zorn der Götter hervorrufen können.
ja, genau, also so ähnlich hier mit dem mit Plasma, dem neuen, das fünfte Element.
Das fünfte Element, ist das natürlich, es ist nicht Liebe, es ist Plasma. Aber auch mein Pitch wäre hier, für die nächste Generation von Abenteuern, die sich mit Elementen beschäftigen, einfach das Periodensystem zu nehmen. Dann hätte man 111 oder so, 118 verschiedenste Fähigkeiten. Warte mal, ist das nicht Pokémon? Ja, ich bin Unzium. Ja.
Ja. So, außer Flodder, dem Wassermatten, haben wir noch Treevis, ein Baummann. Ist eigentlich Baum dann auch ein Element oder gehört er zur Erde?
Ach ja, gucken wir nicht so genau hin, ne?
Gucken wir nicht so genau hin, genau. Und die haben einen Streit und Naomi hilft ihnen, sich zu versöhnen.
Genau, die Lösung ist dann, die müssen ihre Symbiose erkennen. Ne? Also
das ist
der
Baum, Wasser.
Das ist
eigentlich
Wasser.
So ein wissenschaftliches Lernspiel, ne? Weil Naomi hat ja keine richtige Schule, in die sie geht. Und wir sehen dann im Lauf der Folge immer wieder, wie sie trotzdem schafft, was zu lernen auf diesem Schiff des Todes.
Richtig.
Und eine Möglichkeit ist ja also anscheinend beim Spielen auf dem Holodeck auch ein bisschen,
ja, das ist,
ein bisschen was zu lernen.
Du weißt ja auch, wo wir alles gelernt haben, nämlich auf den Witze, Tipps und Tricks-Seiten der Mickey Mouse. Ne? So ähnlich ist das.
Ausschließlich,
hier.
Ja.
Was mir aber gut gefallen hat an diesem Konzept ist, dass sie, also um diese Rätsel zu lösen, tatsächlich auch recherchieren muss. Also sie sitzt dann zu Hause und statt eben Hausaufgaben zu machen auf dem Schiff des Todes, liest sie halt den Wikipedia-Artikel zu Wasser nach und kommt so auf die Lösung, Wasser löscht Feuer.
Ja, genau. So, dann kommt unsere zweite wichtige Hauptfigur dieser Folge ins Spiel, nämlich Neelix kommt rein, um sie abzuholen, und wir kriegen erzählt, dass Neelix sich gerade zurzeit um Naomi kümmern muss, denn Samantha Wildman, die Mutter von Naomi, ist auf einer Außenmission, bei der es einen Ionensturm gab, wodurch die Mission jetzt ein bisschen länger erstmal dauert. Neelix muss jetzt also Naomi ein bisschen bei Laune halten. Soweit.
Genau. Und es deutet sich schon an, dass es eventuell Probleme geben könnte oder so schlechte Neuigkeiten, weil wir sehen ein Skype-Gespräch mit eben zwischen den beiden Wildmans, Wild Woman. Also sie von der Außenmission schon ganz verschwitzt und besorgt, und wir riechen schon, das könnte schlecht ausgehen. Und tatsächlich war ich an dieser Stelle auch überhaupt nicht sicher, was hier passieren wird. Also um schon das Fazit vorwegzunehmen, ich war schon die ganze Zeit ziemlich besorgt, dass sich die eine oder andere Träne verdrücken werden muss. Und dann kommt aber, was ich ziemlich cool fand, ein Schnitt direkt in den Delta-Flyer, also über das Skype-Gespräch, und die ist dann sofort natürlich in der Arbeit, die sind in dem Ionensturm. Ziemlich klassische Geschichte, ne? Ionenstürme hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr.
Die dachten wahrscheinlich, ja.
Lange nicht mehr herhalten für generelle Gefahr.
Lange nicht mehr gesehen. Vielleicht auch, weil ich habe gelesen, die Folge musste relativ schnell umgeschrieben werden, nachdem es eine drastische Änderung irgendwie im geplanten Drehbuch gab. Vielleicht hatten sie dann keine Zeit mehr, sich eine originellere Gefahr einfallen zu lassen. Stimmt. Aber warum nicht? Ein klassischer Sturm.
Wir kriegen dann einen Notruf auf der Voyager. Und Neelix wird dann jetzt nicht nur zum Kurz-Babysitter, sondern auch mehr Betreuer von Naomi Wildman. Und eigentlich, und das wird so der emotionale Kern dieser Geschichte sein, sollte er sie aufklären, wie schlecht die Situation ist. Aber weil das Neelix ist und der so ein weiches Herz hat wie ich, drückt er sich die ganze Zeit davor. Ne?
Ja, und nicht nur, weil er ein weiches Herz hat, sondern...
Weich in der Birne ist.
Nein, sondern weil hier, was ich auch sehr schön fand, nochmal seine Hintergrundgeschichte aufgegriffen wird. Wir wissen ja, sein ganzer Heimatmond wurde in diesem schrecklichen Krieg zerstört. Alle seine Verwandten sind quasi gestorben, seine Schwestern. Und er erinnert sich jetzt auch total daran zurück, weil Naomi sich jetzt in einer ähnlichen Situation befindet, wo ihre einzige Verwandte quasi, die sie hier hat, in Gefahr schwebt. Und Neelix ist der Meinung, dass so eine schreckliche Nachricht mitgeteilt zu bekommen, einfach so traumatisierend ist, dass solange es nicht 100% sicher ist, dass wirklich was Schlimmes passiert ist, er das lieber noch weiter rausschiebt.
Soweit wie möglich,
Soweit wie möglich. Und er sagt schon zu, dass er es natürlich ihr sagen wird, wenn es soweit ist, aber er möchte halt so lange warten, bis es unumgänglich ist, denn es besteht ja noch die Chance, dass es sich doch noch positiv auflöst.
Ja. Und okay, ich greif erstmal nicht vor, sondern gehen wir Schritt für Schritt vor.
Ja.
Weil das Ganze bahnt sich so langsam an. Also wir müssen bei Naomi erstmal aufholen, wir kennen sie ja noch gar nicht, ne? Und damit das alles so schön emotional wird, kriegen wir erstmal ein paar so sehr schöne Casual-Szenen, also vom Alltag, den sie auf der Voyager verbringt. So, zum Beispiel ist sie dann eben in der Kantine und sie flüstert Neelix zu, dass sie Angst vor Seven hat, ne? Das ist ja eine Borg und fand ich total verständlich, ne? Wenn man halt als Kind da ist und die Leute nicht kennt und die nur halt in ihrer Arbeit sieht, hätte ich vielleicht auch Angst vor Seven. Und sie fragt dann später Neelix noch, ob er das MHN reprogrammieren kann, weil der zu viel redet. Und da habe ich mit ihr mitgefühlt.
Ja, der Doktor ist quasi ihre zweite Quelle für Schulunterricht neben dem Holodeck, also sie soll da wohl auch regelmäßig hingehen, wie es aussieht, und der Doktor hält dann ewig lange Reden über irgendein wissenschaftliches Thema.
Ja, ich fand es sehr bezeichnend, dass was wir sehen, was sie lernt im Biologieunterricht, ungefähr das Einzige ist, an das sich Leute meistens aus ihrem Biologieunterricht der, weiß nicht, 9. Klasse oder sowas erinnern können.
Mitochondrien.
Mitochondrien. Und ich vermute, vielleicht ging das den AutorInnen dieser Folge genauso. Bio. Ach, da war irgendwas mit diesen Dingern. Mitochondrien. Ja. Fertig.
Ja.
Und dann geht's aber auch weiter im Holodeck. Also nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Ne? Und eigentlich ist das ja auch noch mehr Unterricht und da ist es eben so, dass Neelix dann vermeidet, über seine Schwestern mit ihr zu reden. Also sie fragt ihn auch, nee, hast du nicht, wieso geht's dir so und so weiter. Aber sie ist erstmal abgelenkt von dem Holo-Abenteuer, nämlich Treevis. Hat sich mit einem anderen Element angesteckt sozusagen und brennt.
Reingefasst.
Und die Figur, die das andere Element verkörpert, ist ein Feueroger, der so aussieht wie, ich glaube, die Sonne aus den Teletubbies, kann das sein?
Ach, findest du? Ich habe mir notiert, er sieht aus wie Nagilum. Hieß er so.
Ja, und er sieht natürlich aus wie, sehr häufig von mir zitiert, Moses aus South Park. Und er sieht auch aus wie der manipulierte Mayor Quimby in Simpsons, als er Wahlkampf machen muss und er so schwitzt und dann sie ihm eine Sonne noch um den Kopf rein manipulieren, montieren.
Ja, und dann ganz schön krass, nicht nur Treevis zündet sich versehentlich an, was ja nicht so schlimm ist, weil Flodder ihn löschen kann, sondern der ganze Wald brennt ab. Der ganze schöne Wald und Flodder ist plötzlich verschwunden.
Verdammt.
Und vielleicht sogar tot. Ja,
stimmt.
Verdampft.
Und Neelix wird ziemlich nervös ob dieser Materie, weil er will sich natürlich, er will, glaube ich, vermeiden, dass Naomi weiter Fragen stellt zum so Tod und sowas.
Mhm.
Und vielleicht berührt es ihn einfach auch selber zu sehr in dieser Situation. Ne?
Mhm.
Und interessant ist, dass der dann fast schon so einen Nervenzusammenbruch hat und fast schon so Lampshady benennt, was Next Generation immer verfolgt hat. Dieses komische Paradox, dass es ein Schiff ist, auf dem 1000 Leute mit ihren Familien wohnen und das sich regelmäßig in ein Schiff des Todes verwandeln muss und in sehr, sehr gefährliche Situationen fliegen muss. Und das ist natürlich blöd, wenn dann dieser Effekt mit der Untertassenabtrennung zu teuer war und die dann plötzlich alle sehr oft in Gefahr sind. Ne? Und er sagt dann, ja, Kinder sollten nicht auf diesen Schiffen sein, was soll der Scheiß? Was jetzt hier nicht zutrifft, weil Naomi ist ja erst später geboren worden.
So. Ja, aber trotzdem, er diskutiert das mit Harry, ich weiß nicht warum ausgerechnet mit Harry, aber Harry selber ist der Meinung, dass die Voyager ein guter Ort zum Aufwachsen ist. Ja, ich weiß nicht, aber sehr viele Argumente bringt er dafür nicht an.
Ja. Oh. Harry ist dann noch dafür da, eine Plüschfigur für Naomi zu replizieren. Es ist eine Flodder-Plüschfigur und das fand ich extrem süß.
Ja, super nett. Und auch so ein bisschen für uns schön mal zu sehen, also ein bisschen mehr darüber zu sehen, wie Replizieren funktioniert. Weil es ist was noch nicht in diesem Katalog drin ist von Sachen, die man sich einfach so replizieren kann, sondern Harry muss quasi wirklich das 3D-Modell davon erstellen und so, ne? Und,
ist das deshalb so schäbig geworden?
Genau, weil Neelix sagt ihm noch, nee, guck mal, die Augen sind viel zu nah beieinander und sieht irgendwie total hässlich aus. Und Harry sagt so, Mann, ist doch gut genug schon. Ist irgendwie genervt. Deswegen kam er dann ein bisschen schlecht raus.
Aber selbst das kann Naomi nicht ganz ablenken. Sie zitiert nämlich dann Neelix die Sternenflottenvorschriften, dass sich ein Außenteam so und so oft melden müsste. Und sie rechnet dann sozusagen nach, dass ihr letztes Gespräch mit ihrer Mutter schon so und so lang zurückliegt. Ach, und die Situation wird immer haariger für, also nicht nur, das ist natürlich für Naomi, aber auch für Neelix, ne? Und er guckt sich dann irgendwann noch ein Foto von seiner Schwester Alexia an, nach der auch natürlich der Aufzug benannt wurde. Und er tut so etwas wie beten, fand ich auch ziemlich interessant. Mhm. Und es war schon fast ein Sitcom-Moment, ne? Also es ist eigentlich auch so ein bisschen eine Sitcom-Story, so die emotionale Very Special Episode. Und er betet dann eben im Nebenzimmer, ne? Und damit wir das mitbekommen, ist das nicht ein innerer Monolog, sondern ein äußerer Monolog.
Mhm.
Und die Tür ist offen und ich dachte so, oh, verdammt, hoffentlich hört Naomi das jetzt nicht.
Stimmt.
Und er sagt nämlich sogar noch, we might lose her mother.
Ja, gut, dass die Story so gemacht war, dass das unhörbar ist für Naomi. Krass fand ich dann wieder, gerade im Zusammenhang mit Neelix, wenn es um sein Trauma geht im Prinzip, haben wir schon mehrmals so schreckliche Rückblenden und Horrorerinnerungen gesehen und auch jetzt wieder. Und zwar interessant dabei, er hat eigentlich einen Albtraum über den Angriff auf seine Heimat, aber das vermischt sich so mit dieser Holodeck-Story über Flodder und er ist dann in diesem Wald und er fängt an zu brennen und er hört aber quasi die Stimmen von den Talaxianern und von seinen Schwestern, also ähnlich wie er es auch schon mal so vermischt hat mit Kes, ne, wo wir Kes so verbrannt gesehen haben und sowas, also das finde ich irgendwie ganz toll, dass die hier nicht vergessen, dass die da so eine starke Geschichte in Nilix alten Leben haben, auf die sie sich zurückbeziehen kann.
Ja, dann, also das Ganze, wie angekündigt, spitzt sich zu und Janeway muss ihm quasi befehlen, Naomi die Wahrheit zu sagen. Mhm. Nilix reagiert darauf nicht so gut. Und natürlich ist es schwierig, vielleicht an Captain Janeway zu kommunizieren, in welcher Situation er ist.
Ja, aber muss er auch gar nicht, weil Janeway versteht das dann einfach sofort. Puh, ja, schön. Ja. Gut, zum Glück. Also es wird überhaupt nicht versucht, da jetzt einen künstlichen Konflikt irgendwie draus zu spinnen, sondern Nilix fängt an, Janeway anzuschreien. Und natürlich weiß sie, okay, das ist nicht normal. Irgendwas beschäftigt Nilix sehr stark und sie zieht dann sofort die Verknüpfung. Sie weiß natürlich, was Nilix durchgemacht hat. Und sie versteht, dass er mit Naomi mitleidet und sich vorstellt, wie das für ihn damals war. Und er möchte ihr das einfach ersparen. Aber trotzdem, kommt man jetzt halt einfach nicht drum rum. Und Nilix sieht das auch ein und verspricht, gleich am nächsten Morgen mit Naomi zu sprechen. Nur leider ist das zu spät.
Jupp, denn Naomi hat sich rausgeschlichen und sie schleicht auf die Brücke, in einer ziemlich coolen Szene gemacht, also so wie aus Froschperspektive durch die Gänge der Voyager geschlichen. Im Schlafanzug und sie platzt dann auf die Brücke und da ist nämlich von schweren Verlusten die Rede und sie läuft dann weg. Und macht so diesen Ferris Bueller-Trick, nämlich sie legt die replizierte Stofffigur in ihr Bett, sodass das die Form nachahmt. Und sie ist natürlich schlau genug, ihren Kommunikator dort dran zu machen. Und sie flüchtet sich natürlich, ich meine, Voyager, vielleicht in einigen vielen Lagerräume, aber nein, sie flüchtet sich ins Holodeck. Nilix findet sie dann tatsächlich auch natürlich da drin, das kann ja nicht zu lange dauern. Und er wird dann tatsächlich schon von Treeves und Flotter konfrontiert und sie beschuldigen ihn, ein Lügner zu sein. Und ich dachte, verdammt, hat Janeway dieses Programm vielleicht umgeschrieben?
Flotter übrigens ist wieder da, weil Naomi zu Verdampfung recherchiert hat rausgefunden hat, dass man das rückgängig machen kann. Wenn es kalt ist, kondensiert man wieder und so hat sie Flotter wieder zusammengesetzt.
Ja, zum Glück sind seine Organe alle an den richtigen Stellen. Ja, vielleicht wahrscheinlich ist er eh flüssig. Egal. Dann muss Nilix tatsächlich endlich mit der Wahrheit rausrücken und eigentlich merken wir auch so, Naomi trifft dann eigentlich auf den Nagel auf den Kopf und sagt dann so, ja, tust du manchmal einfach so, als ob deiner Familie nichts passiert wäre? Ja, und hilft es? Nein, es hilft nicht. Das ist wahrscheinlich eine sehr schöne Szene. Und währenddessen ist aber auf dem Planeten, wo das Shuttle der Delta Flyer notlanden musste mit Tuvok und Fenrich Wildman, Samantha Wildman und wer war da noch? Tom, glaube ich?
Ne? Ja, Tom.
Denen geht es auch immer schlechter. Sie mussten inzwischen sogar Abschiedsnachrichten aufnehmen. Und es gab ein paar ziemlich gute Tuvok-Szenen da drin, wie er versucht, Fenrich Wildman aufzumuntern, ne? So gut das Tuvok eben kann.
Ja, und sogar Tom aufzumuntern. Tuvok muss sich um alle kümmern. Trost spenden.
Ja, und Tom nimmt dann die Abschiedsnachricht an Belana auf. Sehr traurig. Und dann muss natürlich auch Fenrich Wildman ihre Abschiedsnachricht aufnehmen. Und ich glaube, selbst Tuvok hat dann so eine winzig, winzig kleine Mikroträne verdrücken. Oder vielleicht war es auch Tim Russ. Und hat es nicht geschafft, abzutrocknen.
Ja. Und das Problem mit dem Shuttle ist also, dass es unter also ganz Kilotonne. Tief so ganz viel Gestein irgendwie vergraben ist. Ich weiß gar nicht genau, wie es passiert ist, aber sind die da ganz tief, stecken die da ganz tief drin. Und das Außenteam, das losgeschickt wurde, um die zu holen, hat die auch schon sogar lokalisiert, aber trotzdem ist es dann noch sehr knapp, weil denen schon anfängt, die Luft auszugehen und die das noch ausgraben müssen mit den eigenen Händen. Natürlich können sie es nicht sprengen oder so und beamen geht auch nicht durch das viele Gestein. Und im letzten Moment dringen sie dann zu ihnen durch und können sie dann rausholen.
Jupp. Und am Ende kriegen wir noch so einen Epilog, natürlich im Holodeck, wo sonst, und Flora und Treevis erkennen das. Erkennen Samantha Wildman.
Interessanterweise, oder? Wie geht das? Sagen sie so, Samantha, du bist aber lange nicht mehr hier, als wäre das irgendwie gespeichert, ja, dass ja, das sie ist, das Programm das ist, vor Jahrzehnten gespielt hat.
Das ist gar nicht so. Ich glaube, Voyager beweist dir einen enormen Weitblick und das ist alles in der Cloud. Das ist
stimmt,
alles
ja.
Verstößt gegen
noch
die Privatsphäre.
Der Highscore ist noch in ja auf dem Server von nee auf dem Server, aber wie kommt man da aus dem Delta-Quadrant?
Nee, das ist ja die lokale Kopie der Voyager ist da mitgereist. Ja. Nur die aktuellen stimmt. Sachen sind dann noch jetzt nicht synchronisiert. Ja, nicht schlecht, muss ich sagen. Also dafür, so dumm wie das Holodeck sonst ist, aus Versehen clever.
Ja, das, ich fand's, ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das clever ist. Ich dachte so, hä? Völlig absurd.
Ja, weiß
ich nicht. Wir erfahren dann noch, dass auch Janeway und Harry und eigentlich alle, die von der Erde und Umgebung stammen, auch früher Flutter-Programme gespielt haben.
Das ist ein sehr berühmtes Programm und die Figuren sind berühmt und anscheinend ist das der größte Hit in der Zukunft. Ja. Wuff. Ja, lass uns gleich mal über dieses Holodeck noch reden. Ich habe mich erst gefragt, so wie schon immer eigentlich bei den Holo-Abenteuern, dafür, dass da alles möglich ist, kommt mir das relativ zahm vor. Und auch relativ, also sowohl narrativ und visuell, ne, das ist ein brauner Wald und da hüpfen halt so Clownfiguren wie aus dem Cirque du Soleil rum. Und wirkt so ein bisschen alles wie eine Jim Henson-Serie, also ne, also so mit den äußersten Mitteln des späten 20. Jahrhunderts gebaut. Dafür, aber dann ist mir aufgefallen, naja, in Comics oder so animierten Filmen ist ja theoretisch auch alles möglich.
Alles möglich, ja.
Und trotzdem sehnt man sich dann halt nach etwas menschlich Anfassbarem vielleicht. Vielleicht ist es das, oder?
Ja, ja. Man muss halt irgendwelche Anknüpfungspunkte haben. Ne? Natürlich, ja, also natürlich sehen die aus wie Menschen, damit Schauspieler, die spielen können, schon klar. Ja. Aber auch wenn man in einem echten Holodeck wäre, vielleicht würde man da schon auch wollen, dass die Figuren halt ein Gesicht haben oder so, ne? Dass man halt ihre Emotionen als Mensch ablesen kann und so weiter. Ist halt generell die Frage, wie merkwürdig kann man Sachen machen, sodass sie einen überhaupt noch irgendeinen Bezug zu einem haben, ne? Und oft denke ich schon, gerade so in Star Trek oder so, passiert das vielleicht zum Teil aus Faulheit oder man denkt nicht weit genug und alles ist immer genau gleich wie auf der Erde. Aber ich denke auch in Fiktionen, die da sehr weit denken und die ich sehr, sehr gelungen finde, bleibt das trotzdem irgendwie erhalten, dass man so ein teilweise menschliches Aussehen einfach vor allem braucht, um irgendwie eine Beziehung dazu aufzubauen. Zum Beispiel, wenn man vielleicht an die Crystal Gems denkt oder so aus Steven Universe, wo ich jetzt nicht unterstellen würde, dass die Macherinnen davon irgendwie denken, faul sind oder denken, ah ja, Außerirdische sehen, sie haben sicherlich alle menschliche Gesichter, auch selbst wenn sie Stein aus Stein oder Kristall bestehen, dann natürlich nicht. Aber es wäre halt ja eine andere Art von Geschichte, ja, wenn die wirklich wie Steine nur aussehen würden. Und deswegen kann ich hier schon akzeptieren, dass Luft und Baum und so halt wie ein Artist, Zirkusartist daherkommen.
Ja, aber es ist schon, also diese Zirkuslastigkeit eben, ich habe es angesprochen mit dem Abenteuer, was, also vielleicht kommt es daher, dass sie hier so etwas wie ein Theme einhalten wollten, dass eben die Holo-Fiktion des 24. Jahrhunderts halt so einen bestimmten Style hat, aber
ja, irgendwie
diese Clownigkeit geht mir schon mächtig auf den Sack.
Ja, kommt das durch die Schminke und diese Frotté-Anzüge, die die haben?
Also vielleicht kommt es einfach aus so einem ja, es muss sich einfach aus dem Art Department ergeben. Ne? Also die Leute, die halt dafür verantwortlich sind, kommen aus einer Kultur. Und es erinnert mich an, es gibt diese Serien, also es gibt diese Reality-Competition-Serie für Maskenbildnerinnen und die heißt, fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall basteln die da halt in jeder Folge eine Maske, die sich durchaus messen kann mit dem, was wir hier sehen. Und die tendieren schon halt in bestimmten Traditionen sich meistens zu bewegen. Ne? Und vielleicht ist das dann hier auch. Und vielleicht ist das halt auch in gewisser Weise eine Zielgruppe. Vielleicht denkt man sich, ach ja, hier die Trekkies kommen aus den 60ern.
Ja.
Die müssen auch immer, ich meine, das ist gar nicht mal so weit weg von diesem Camp-Kram aus den 60ern, ne? Aus dem originalen Star Trek. Dieser Typ, der halt eine Gesichtshälfte schwarz angemalt und die andere weiß.
Ja. Wobei, also was die Narration in diesem Holo-Programm angeht, okay, also zum einen, habe ich gerade schon erwähnt, habe ich gelesen, dass das, glaube ich, am Anfang so in der ersten Version durchaus irgendwie ambitionierter war und da stand, dass das sollte erst fast schon so wie Alice im Wunderland sein oder so eine komplexe Story, die Naomi erlebt mit Neelix und wo auch die ganze Folge quasi im Holo-Programm spielt und man nur so hin und wieder ganz kurze Ausblicke nach draußen kriegt, wo die Voyager gerade in einem schrecklichen Konflikt oder so steckt, was man nur aus Naomis Perspektive irgendwie dann so sehen würde. Das haben die dann irgendwie zurückgeschraubt und doch dann nur die Hälfte der Folge oder so oder nicht mal, ne? Also nur diese paar Szenen im Holodeck hier draus gemacht haben. Deswegen ist da vielleicht einfach nicht so viel übrig geblieben von diesen ursprünglichen Ideen. Und vielleicht hat es sich deswegen auch mehr in Richtung von so einem Sachbuch oder so einem Lernprogramm irgendwie entwickelt. Aber irgendwie finde ich selbst in dieser Form oder gerade in dieser Form ist es vielleicht, kam es mir vor, wie vielleicht so die das realistischste Holo-Programm, was wir bisher gesehen haben. Es ist sehr einfach gestrickt, ne? Und es gibt halt so ein Rätsel, das man lösen muss, das eine klare Lösung hat. Okay, Flodder ist verdampft, was kann man dagegen machen? Oder Treevis brennt, wie kann man ihn löschen? Und dann ist die Aufgabe, das halt rauszufinden. Und dann gibt es eine vorprogrammierte Animation sozusagen, die man zu sehen bekommt, wenn man das gelöst hat. Und da im Vergleich dazu, weiß ich nicht, zu Beowulf oder sowas, ne, was auch nicht super interessant oder kreativ ist, sondern auch nur so eine fertige Geschichte, aber wo man einfach überhaupt nicht verstehen kann, wie das gemacht ist, ne, und wie diese Open World Mäßigkeit da überhaupt funktioniert, wo man halt dieses super allmächtige Holodeck hat. Irgendwie gefällt mir hier, dass es so ein bisschen beschränkter hier ist und man vielleicht sich besser wirklich vorstellen kann, ja, das hat jemand geschrieben, ne? Ein Autor für Kinderbücher. Und ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass das hat er jetzt nun, es ist ja nicht völlig unähnlich zu Sachen, die wirklich erfolgreich sind bei uns, ne, für kleine Kinder.
Definitiv.
Also, das ist halt vielleicht mit Absicht auch so einfach und plakativ und wenig anstößig.
Ja, so. Ja, stimmt. Diese komische, hässliche, wie heißt das denn, Raupe, so und so. Ich denke bei ganz vielen Kinderbüchern, boah. Kinder haben echt keinen Geschmack. Ja, richtig. Ja. Das ist, man merkt so richtig, das ist nicht mal so sehr ein Choose Your Own Adventure. Und jetzt ich habe mir eine Notiz gemacht, dass mich das erinnert an Monkey Island, ne, was ja auch eine bestimmte Freizügigkeit hat. Freizügigkeit. Aber.
Freiheit.
Aber dann halt doch eine Story, wo man dann halt dieses Rätsel abhaken muss und das hier auch, ne? Nur eben halt, dass man hier nicht Wachslippen an ein Lama kleben muss, was mir besser gefallen hätte, oder einen mit einem Gummihuhn
vielleicht
besorgen muss.
Später dann. Und ich muss aber sagen, ich hatte das schlimmer in Erinnerung, als ich es jetzt fand. Also ich glaube, als ich das wirklich als Kind geschaut habe, diese Folge, oder weiß ich nicht, ob das diese war, ich glaube, wir sehen vielleicht Flodder nochmal, da fand ich das ganz schrecklich, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Also so richtig blöd, so diese Art von Kindersendung, die ich nicht mochte damals und die mir viel zu doof war und so, ne? Und auch gerade diese Zirkusartigkeit fand ich irgendwie richtig gruselig und unangenehm. Und jetzt, wo ich das vielleicht ein bisschen ausblenden kann, oder ja, auch gerade, weil wir es in Voyager immer wieder haben, diese schrecklichen Clowns, Clownmonster, fand ich das schon ganz akzeptabel, ne? Ich war sogar ein bisschen traurig, als Flodder dann verschwunden ist.
Ja, ich glaube, also, es liegt einfach daran, dass wir alt werden.
Ja.
Unsere Gehirne werden viel konservativer.
Poröser.
Okay, insgesamt aber Geschichte. Ich fand es sehr angenehm, mal was vom Leben mitzubekommen aus einer anderen Perspektive auf der Voyager. Vor allem eben in dieser Rumschleichszene, das ist so fast, also das Mary Suing at its best, ne, was man Wesley immer vorgeworfen hat, dass man, also ich würde gerne auch auf der Voyager rumschleichen und wahrscheinlich wäre ich da auch ziemlich vorsichtig und sowas, ne? Dann dieser einfache Trick mit dem Weitwinkel aus Hüfthöhe, eigentlich ein bisschen übertrieben, ne? So eher aus Kniehöhe, funktioniert super. Es ist schön zu sehen, dass die Leute auch halt ins Bett gehen und eben, dass das Leben weitergeht auf der ganzen Voyager. Und auf der Brücke kann was Schreckliches passieren und davon kriegt man halt nicht unbedingt was mit.
Genau. Oder gerade auch in diese Kantinenszene, ne, wo man dann sich so richtig in Naomi reinversetzen kann, wie müssen diese komischen Leute auf einen wirken, wenn man halt nicht jeden Tag mit ihnen auf der Brücke ist, ne? Auch Tuvok vielleicht oder Harry, wenn man die so von außen mal betrachtet, ist das vielleicht schon alles sehr strange, was da vor sich geht. Also so wirklich so ein Lower Decks Gefühl, ne? Man kriegt was mit von den normalen Menschen, die auf diesem Schiff vorhanden sind. Und schön fand ich auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt typisch oder untypisch für Star Trek ist, aber ich fand, es geht ja auch ziemlich gut oder kompetent irgendwie mit dieser Kinderperspektive um. Also ein paar Momente haben mich so im besten Sinne an gute Kinderfilme, an gute Filme, in denen Kinder vorkommen, erinnert, zum Beispiel gerade diese Szene, Naomi kommt auf die Brücke geschlichen, ne, und sieht dann auf dem Bildschirm oder hört, dass da ein Unfall passiert ist, und dann ist sie erst so geschockt und rennt dann wortlos weg, ne, und ins Holodeck, so als würde sie sich irgendwie Kopfhörer aufsetzen, ne, und einfach nur sagen, la 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 la, es ist alles nicht passiert. Und das ist halt so eine Szene, die man irgendwie kennt, weiß ich nicht, vielleicht aus My Girl oder so, ne, wo sie den schrecklichen Moment erlebt oder
guter Vergleich,
oder sowas. Ja. Also das fand ich, mir ist schon ein bisschen das Herz stehen geblieben auch in dem Moment, als sie in der Tür stand.
Ja, also mich kriegen diese Geschichten sowieso immer, also wenn es um Tod von Angehörigen geht und hier noch Tod von den Eltern. Das berührt mich so extrem. Da kann die Folge eigentlich machen, was sie will, und ich bin trotzdem berührt. Ne? Ich wollte schon eigentlich so, kann man immer noch vielleicht kritisieren, dass Naomi ziemlich plötzlich hier auftaucht und wir sie noch nicht wirklich kennen. Und das wäre vielleicht irgendwie interessanter gewesen, hätten wir hin und wieder öfters was von ihr gesehen, und das ist halt so diese Folge mit den Special Crew Mitgliedern, ne? Also Warwick ist auch irgendwie so ziemlich plötzlich aufgetaucht und dann.
Ja, aber zumindest hatten wir schon ein, zwei Folgen, in denen sie vorkam. Also zum Beispiel gerade als Neelix, und das war ja auch eine Folge, in der Neelix mit seinem eigenen Tod zu kämpfen hatte, ne? Wo er es auch zusammen mit Naomi besprochen hat. Versuchen die hier schon irgendwie sowas rauszuholen. Ja, und wir haben noch gar nicht erwähnt, diese Szene am Ende, als sie sich wiedersehen, ne, als Samantha zurückkehrt und wieder gesund wird, und dann darf Naomi sie zum ersten Mal besuchen. Das fand ich, also weiß nicht, das ist halt wahrscheinlich, wie du sagst, kann man da vielleicht nicht so viel falsch machen, aber es war halt auch so wortlos, ne? Man sieht einfach, Neelix bringt Naomi in die Krankenstation. Sie sagen einfach nichts, man sieht einfach nur, wie doll sie sich freut, dass die Mutter wieder da ist. Ne? Ja. Ja, ach ja.
Naja, und die machen das alle auch ziemlich gut. Also die beiden Wildmans und Neelix hier ziemlich gut geschauspielert.
Ja.
Zum Glück ist es nicht Harry gewesen oder so jemand.
Genau. Harry hat das Plüschtier repliziert. Das war ja eine angemessene Aufgabe.
Stimmt. Und hat er auch nur so halbarschig gemacht.
Schon, ja. Also ich würde mich ehrlich gesagt freuen, hätte ich einmal alle paar Jahre mal die Chance, was Neues zu replizieren oder so ein Modell dafür zu entwickeln. Auch noch so was Nettes. Und Harry ist irgendwie... Warum ist er denn davon genervt?
Verstanden. Und das ist so ein bisschen... Es erinnert an seine... Doktor-Imitation. Also, er macht alles ein bisschen halbarschig, glaube ich.
Ja, stimmt. Okay, vielleicht noch apropos die Wildmans. Also was Samantha angeht und die Szene, in der sie diese Abschiedsnachricht aufnehmen soll und in der Tuvok sie, ihr Trost zuspricht. Ja, deshalb fand ich wirklich auch richtig schön und wieder, was wir schon länger, glaube ich, nicht mehr hatten, so einen guten Moment, in dem Tuvok halt was Gutes tut, ne, aber nicht indem man ihn out of character plötzlich emotional sein lässt, sondern indem er einfach gute Punkte anbringt, ne, die einem irgendwie helfen kann in der Situation. Zum Beispiel, dass sie ja weiß, dass auf der Voyager Leute sind, denen sie vertraut, ne, die sich um Naomi kümmern können, so wie Neelix, Janeway und so weiter. Und dass sie ihr auch schon vieles von sich mitgegeben hat, ne, und sie wird sicherlich da wirklich gut, selbst im schlimmsten Fall wird es Naomi doch weiter gut gehen können und so, was Samantha hier auch wirklich hilft und ihr dann die Kraft gibt, diese Nachricht überhaupt erst aufzuzeichnen. Also ich war sehr froh, dass Tuvok da mit dabei war, weil Tom hat sich nicht gut gehalten in der Extremsituation.
Ja, Tuvok ist manchmal der Erwachsene, ne? unter allen.
Er ist ja auch älter, muss man zugestehen.
Stimmt, im Weltalter sind ganz andere Dimensionen. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Und zwar am Anfang, wo das erste Gespräch zwischen Naomi und ihrer Mutter. Du hast versprochen, mir Holobilder mitzubringen, ne? Mhm. Und zwar für mein Datenalbum. Und ich finde das sehr interessant, na, weil es ist irgendwie aus einem Grund nicht ein Fotoalbum, sondern ein Datenalbum. Und ist das so eine Art Scrapbook, wo unterschiedliche Daten reinkommen oder was ist das?
Ich hoffe es. Also ich fürchte, sie wollten einfach, dass es futuristischer klingt als Fotoalbum, aber ich könnte mir schon bei Naomi auch vorstellen, dass sie halt langweilig findet, nur Bilder irgendwie anzugucken, sondern vielleicht wirklich so Ordner, ne, wo dann irgendwie die Daten, die Samantha, wissenschaftliche Daten, die sie gesammelt hat oder so, da reinkopiert, so eine CSV-Datei oder so ein Spreadsheet mit den wissenschaftlichen Werten, so direkt aus dem Tricorder runtergeladen.
Ja, weil also normalerweise läuft es ja so, dass man irgendwann anfängt, das alte Wort für das neue zu benutzen und das alte dann zu retronymisieren, ne? Wie analoge Kamera, sagt man jetzt. Und eine Kamera ist einfach eine Digitalkamera. Oder beziehungsweise wahrscheinlich ist das irgendwann Telefon und so. Oder halt das Gleiche ist mit der Gitarre passiert, Akustikgitarre. Ne? Das hieß vorher einfach nur Gitarre. Und so ist das Album, also Album ist wahrscheinlich mittlerweile mehr das Facebook-Album, statt jetzt das Papieralbum, was man im Schrank stehen hat, wo man längst hätte noch die alten Fotos einkleben sollen, aber man kommt ja einfach nicht dazu.
Also du meinst, sie hätte nicht Datenalbum sagen müssen, sondern das ist, was man unter Album versteht. Aber gerade weil sie es sagt, vielleicht ist es wirklich nur so ein, weil sie so ein Geek ist, ne? Also ein bisschen.
Richtig. Ja, dann macht sie auch Screenshots von den Wikipedia-Artikeln rein, die sie dann liest. Okidoki.
Oh, ich möchte das Album gerne sehen. Was mir besonders gut auch noch gefallen hat an Neelix, ist, ich glaube, es zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch die ganze Folge, aber es fängt vielleicht an, als Naomi Angst hat vor Seven und genervt ist vom Doktor und so. Und Neelix, um ja auch die Angst zu nehmen und so, ne, aber wahrscheinlich auch, weil er eben dieses weiche Herz hat, sagt so unglaublich nette Sachen über die anderen. Also es fand ich wirklich wundervoll. Also über den Doktor sagt er sowas wie, ah naja, that's his way. Ne? Also nicht auf eine fiese Art, sondern so, naja, so, du musst ihn, so ist er, und du musst ihn so nehmen, wie er ist. Ne? Und das ist hat auch seine positiven Seiten, wie der Doktor das so macht, weil hat er ja schon das gut beigebracht. Und wie er über Seven halt sagt, dass sie wirklich nett ist und so. Das waren irgendwie so schöne Dinge. Aber eine Sache, die uns zuletzt auch öfter mal genervt hat, war ja auch ein bisschen blöd. Er sagt nicht nur, dass Seven nett ist, sondern dass sie auch viel leistet, ne, und ein wertvolles Mitglied der Crew ist. Okay. Aber dann wiederum, was ich eigentlich am nettesten fand, im Hinblick auf Seven sagt, ist, ich glaube, er spricht direkt auch mit Seven an einem Punkt und fragt sie, ob sie sich eigentlich an ihre Familie erinnert. Ne, weil sie so über diesen Verlust von Familienangehörigen sprechen. Und er sagt dann sowas wie, sag mal, deine Familie, ich meine deine menschliche Familie. Ne? Und das ist, fand ich gut, weil Irgendwann ganz zu Anfang dieser Staffel hatten wir es, glaube ich, ganz zu Anfang, als Seven an Bord kam, war uns, glaube ich, aufgefallen, dass Seven selbst ja gar nicht so ein negatives Bild von den Borg hat, ne, sondern dass das halt auch einfach nur die Leute sind, unter denen sie aufgewachsen ist und mit denen sie verbunden war, während die anderen von außen das immer so, also auch verständlicherweise irgendwie so anders ausgedrückt haben, ne? Die Leute, die dich gekidnappt haben und dich in das Kollektiv gezwungen haben und so. Und ich fand das hier schön, dass Neelix das mehr so, also es schafft, da Sevens Perspektive irgendwie einzunehmen, ne? Indem er sagt, deine Familien, ne? Und du hast eigentlich mehrere und ich meine jetzt aber deine menschliche Familie und nicht deine Borg-Familie.
Ja, das ist...
Das war nicht so einen schönen kleinen Moment.
Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist fast schon wahnsinnig progressiv. Ne? Also von traditionellen Familienmodell gelöst.
Ja,
mehr davon, ja, bitte. anschließend an Neelix kleine Momente. Mhm. Mir hat sehr gut gefallen, als der Doktor nämlich mit Naomi spricht und sie ihm auch so unangenehme Fragen stellt nach ihrer Mutter und so weiter. Mhm. Und dann kommt Neelix plötzlich rein. Und der Doktor ist erleichtert und er sagt, Neelix, what a pleasure to see you. Und Neelix guckt sich so total verwundert an.
Ja.
Und Ethan Phillips hat da so genau das richtige Mittel getroffen zwischen, der Doktor freut sich, jemand freut sich mich zu sehen, der Doktor freut sich mich zu sehen. Und es halt aber auch gleich wieder abzuschütteln. Sehr gut gemacht. Okay, ich glaube, das war's, was ich jetzt.
Okay, ich habe nur noch zwei bescheuerte Momente. Einen coolen Spruch fand ich von Janeway hier. Neelix fragt, also sie muss Überstunden machen, weil sie dieses Außenteam suchen müssen. Ne? Und alle sind nachts auf der Brücke noch am Arbeiten. Und Neelix fragt, ob sie noch einen Kaffee möchte. Und sie sagt, one more cup and I'll jump to warp. Das hat mir gefallen. Und dann noch als ganz zum Schluss Neelix Naomi auf dem Holodeck findet und Flodder und Treeves bewachen, sind da wie so Security Guards, ne? Naomi hat sie da platziert und sie sollen alle, vor allem Neelix, davon abhalten, reinzukommen. Und Neelix versucht dann, die wegzulöschen oder das Programm zu ändern und dann geht das aber nicht, weil Naomi die Holodeck-Kontrolle, weil Naomi ein Passwort sozusagen gesetzt hat, ne? Und das ist zuvor, glaube ich, auch noch nie passiert. Sonst kann man immer reinplatzen und das Programm einem ruinieren. Und nur Naomi ist so schlau. Sie lässt das nicht mit sich machen.
Das ist halt nicht die kindliche Unschuld, sondern die kindliche Schuldbewusstsein. So.
Oder, weißt du, vielleicht ist sie halt die einzige, sie ist so ein Digital Native, ne? So, die einzige, Holonative, die sich richtig gut damit auskennt. Als würden dann, als müssten eigentlich die Erwachsenen alle sagen, hä, man kann ein Passwort setzen. Was ist das?
Okay, Passwort 1.
Ach ja.
Stimmt, und dann kommen die auch mit den Kontrollen des Holodecks nicht klar und wischen alle so ganz. Okay. Genug.
Gut, nähern wir uns dem Fazit langsam an.
Also ich finde, die Folge schafft irgendwie alles, was sie schaffen will. Es ist nicht überragend, also dafür irgendwas fehlt hier noch. Aber für so eine kleine menschliche Geschichte fand ich es eigentlich gut.
Ja. Ich fand es auch gut und ich bin mir gar nicht so sicher, also gerade als ich das gelesen habe mit diesem ambitionierteren Entwurf, den es zunächst gab, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wollen würde, dass das hier mehr versucht, weil das bewegt sich in so einem Rahmen, mit dem Voyager hier ziemlich gut umgehen kann. Ich hatte so ein bisschen Angst, was passieren würde, wenn man versuchen würde, dann noch weiter zu gehen und noch mehr rauszuholen. Also ja. Vielleicht, was man noch hätte versuchen können, wäre vom Format her das ein bisschen experimenteller zu machen. Also mir hat schon die Idee gefallen, dass das völlig im Holodeck spielt, ne? Und dass man nur hin und wieder so nach außen rausschaut. Aber wer weiß, ob das funktioniert hätte. Ne? Ja, nur Flodder für 45 Minuten lang. Vielleicht auch ein bisschen zu viel.
Ich glaube,
also vielleicht findet
Voyager
das hier genau die richtige Balance.
Die Disziplin, dann noch eine gute Geschichte zu erzählen, sondern das wäre dann zu sehr eine Holodeck-Folge.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, dann würde irgendwas kaputt gehen und dann kommen die Nazis aus dem Rutschenprogramm wieder oder so.
Seska auch noch.
Moriarty. Achso, warte mal, noch abschließend, weil ich meinte ja, dass ich lange nicht wusste, wie das ausgeht. Mhm. Ging dir das auch so?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wusste auch nicht wirklich, ob sie stirbt oder überlebt. Ja. Weil sie wird auch tödlich verletzt am Anfang.
Ich glaube, ich hatte eine falsche Erinnerung, dass sie tatsächlich stirbt in dieser Folge. Irgendwie ist mir was hängen geblieben.
Hätte auch gut so sein können. Ne? Hätte passieren können. Ich fand es insgesamt schön. Ich fand es wirklich bewegend. Ich fand es schön, dass es so charakterstark irgendwie ist. Also in dem Sinne, dass Neelix Charakter hier genutzt wird, alles, was wir schon über ihn wissen und alles, was schon etabliert ist, um diese Geschichte hier zu erzählen, dass nicht die Hintergründe der Figuren vergessen werden. Ich fand das Holodeck erstaunlich unnervig. Irgendwie hat mich das hier gar nicht so sehr, sehr gestört. Und es war alles so schön leise und so casual, Alltag. Endlich kriegen wir das auch ein bisschen mehr.
Ja.
Mehr zu sehen. So, ich finde es gut.
Vor allem in einer Staffel, die schon scheinbar die Action ein bisschen aufdreht und halt so viele große, komplizierte Folgen macht. Auch nicht schlecht, aber hin und wieder ist so die kleinen Geschichten nicht vergessen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.